Und gleichzeitig gibt es bei mir eigentlich nicht so richtig. Also es gibt halt eine Sache und die mache ich dann. Und wenn die vorbei ist, dann mache ich eine andere. Mhm. Und da gibt es auch Phasen, gerade in der Content-Kreation, da sieht meine Wohnung aus wie Sau. Salut, ihr Moneypennies. Heute hört ihr Frisch an die Arbeit. Das ist ein Podcast von der Zeit. Und die haben mich letztes Jahr bereits, glaube ich, in ihren Podcast eingeladen, der da heißt Frisch an die Arbeit. Und ich habe mich mit Daniel zum Beispiel darüber unterhalten, was so die Scheidewege in meinem Leben waren, womit ich mein erstes Geld verdient habe und wie viel man mir für einen festangestellten Job, in dem ich nichts entscheiden darf, zahlen müsste. Also hört sehr, sehr gern rein. Das ist ein Gespräch, das mir super viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, da sind noch einige schöne Erkenntnisse für euch. Und jetzt viel Spaß mit Frisch an die Arbeit.
Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Natascha Wegelin, die viele unter dem... Ist es dein Name, Madam Moneypenny, oder heißt eigentlich deine Seite so? Wie siehst du das?
Das Projekt heißt so, ja. Also viele denken, ich wäre Madam Moneypenny, aber ich fühle mich nicht so.
Kannst du mal erklären, was Madam Moneypenny macht und ist?
Ja, klar. Also Madam Moneypenny ist ja mein Herzensprojekt tatsächlich. Und es geht darum, Frauen ganz speziell in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Und das hat mittlerweile ganz große Dimensionen angenommen. Also gestartet ist es als kleiner Blog, wo ich quasi meine eigenen Erfahrungen mit Finanzen und so weiter angefangen habe zu teilen und zu dokumentieren. Mittlerweile gibt es eine Facebook-Gruppe, wo nur Frauen zugelassen sind, mit 20.000 Frauen fast drin und Bücher. Jetzt im August ist gerade mein neues Buch erschienen zum Thema auch, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Und ja, das ist aber mittlerweile so eine Art Bewegung schon geworden. So fühlt sich's für mich an.
Das heißt, du bist die Chefredakteurin deines Ein-Frau-Betriebs, in dem du alles machst. Du schreibst die Bücher, du schreibst die Texte, du betreust die Community, alles, oder? Oder gibt es ein Team hinter Madam Moneypenny mittlerweile?
Ja, also es gibt schon ein kleines Team, hauptsächlich bestehend aus Freien, aus Freelancern, die halt so ein bisschen Social Media auch machen oder auch die Facebook-Gruppe mit mir zusammen mit betreuen. Ja, also ich glaube, ganz alleine könnte ich es nicht machen, das ist zu viel. Aber klar, die Bücher schreibe ich selber, so viel steht schon mal fest. Also den Content zu produzieren, die Artikel auch zu schreiben und so, das mache ich alles selber.
Stichwort finanzielle Unabhängigkeit, kannst du von Madam Moneypenny leben? Ist das dein Job?
Ich könnte davon leben, ja. Ist aber gar nicht so das Ziel hinter der Geschichte. Also leben tue ich von meinem anderen Unternehmen, wgsuche.de. Mhm. Das habe ich vor 7 Jahren, glaube ich, mittlerweile gegründet. Das ist eigentlich so mein Job, sage ich mal. Und Madam Moneypenny ist, ja, nebenbei würde dem jetzt auch nicht gerecht werden, weil natürlich auch super viel Zeit reinfließt und sehr viel.
Ist so Standbein und Spielbein ein bisschen. Das eine ist quasi der seriöse Job, das andere ist ein bisschen experimenteller vielleicht auch.
Ja, ich glaube, so könnte man sehen. Genau, ist ein bisschen experimenteller, freier vielleicht auch, emotionaler im Thema und ja.
Und du stehst auch mehr im Fokus, ne?
Genau, ich stehe als Person sehr stark im Fokus, genau. Anders als bei WG-Suche. Also das ist jetzt so vom Ding her klar. Also das eine ist, ich sag mal, eine Unternehmensbrandmarke und Madam Moneypenny ist dann halt für viele Natascha, das bin dann ich. Also da geht schon sehr viel um mich dann auch, ich sag mal, als ja, Anführerin so dieser Bewegung, ja.
Was hast du denn in dieser Madam Moneypenny-Zeit vielleicht auch über dich gelernt und dein Verhältnis zu Geld?
Sehr gute Frage. Über mein Verhältnis zu Geld habe ich vor allem, also es waren so verschiedene Phasen tatsächlich. Dazu muss ich sagen, mir war Geld auch schon immer irgendwie wichtig. Also ich komme jetzt nicht aus einer total armen Familie oder so und hatte mit Geld noch nie was am Hut, sondern ganz normale Mittelstandsfamilie, sage ich mal. Aber ich habe schon immer mir etwas aus Geld gemacht. Also ich habe auch immer gearbeitet, durch Studium hinweg, Schulzeit teilweise auch schon, habe immer auch Geld gespart und so. Also da gibt's, ich weiß nicht, woher das kommt, aber mein Verhältnis zu Geld war immer schon relativ gut.
Was war denn dein erster Job? Was war das erste selbstverdiente Geld?
Mein erstes selbstverdiente, ich habe tatsächlich in einem Kinderchor gesungen Und das war dann bezahlt, weil wir angeheuert wurden, in einem Musical zu singen. Und da war ich 12 oder 13 oder so. Das musste natürlich alles genehmigt werden, weil wir noch so jung waren. Aber das war so, ich glaube, das habe ich aber damals gar nicht gerafft. Joseph? Also schon Andrew Lloyd Webber Musical.
Ja. Eine richtige Aufführung, also was Größeres.
Ja, genau, also richtige, also ein normales Musical. Bochum
Schauspielhaus oder.
Ah ja, wir wurden mit dem Bus irgendwo hingekarrt, vielleicht nach Essen, glaube ich, irgendwie. Aber ja, dann schon so verschiedene, also vielleicht so einmal die Woche oder
so. Du
könntest dann
in Zukunft sagen, dass du ein ehemaliger Musical-Star bist. Das würde noch so einen ganz schönen Dreh reinbringen.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja. Also ich sag mal, ich war mit dabei.
Also mit 12 das erste Geld verdient auf Musicalbühnen. Was war
dieser
so der,
Welt.
Ja, was war der absurdeste Job, den du jemals gemacht hast?
Das absurdeste, also was mir am wenigsten Spaß gemacht hat, war halt einfach so ein Bürojob. Da habe ich mal quasi, mein Papa hat mich da irgendwo reingebracht für so einen Sommerjob und da war es halt echt so Akten von links nach rechts und Sachen abtippen, so irgendwann in den 90ern. Das war jetzt irgendwie nicht so geil, aber lustigerweise habe ich es trotzdem gemacht, so. Weil ich auch das Geld verdienen wollte.
Und dann mitgenommen, das mache ich nie wieder.
Ja, mitgenommen, das mache ich nie wieder. Und irgendwie war es, also ich habe auch nie unbezahlte Sachen gemacht. Ich glaube, ich habe einmal ein unbezahltes Praktikum gemacht, im journalistischen Bereich tatsächlich auch. Und mir dann auch gesagt, nee, das finde ich doof. Also und ab da mir auch nur Praktika gesucht, die halt bezahlt waren. Also es war für mich da schon so, nö, ich habe ja auch nichts zu verschenken und wollte dann schon auch von vornherein immer vernünftig bezahlt werden. Und habe dann auch abgelehnt, wenn es zu wenig war. So 15 Euro pro Artikel für die Ruhrnachrichten, so habe ich gesagt, nee, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht.
Was wolltest du als Kind werden?
Radiomoderatorin.
Das hat ja fast geklappt. Herzlich willkommen beim Podcast.
Ja, danke.
Also, aber der Drang quasi in die Öffentlichkeit, in die Medien, der war auch schon immer so ein bisschen da.
Ich glaube, ja. Also es war schon, also Medien haben mich auf jeden Fall sehr stark interessiert. Also ich habe wirklich dann auch als Kind so an meinem Schreibtisch halt Radio gespielt mit irgendwelchen Knöpfen, so die es halt nicht gab. Und dann gab es aber so eine Berufsberatung mal in der Schule. Und da hat mir so eine Berufsberaterin in so einem sehr dunklen Raum gesagt, ja, du bist keine Journalistin. Und dann hat mich das so fertig gemacht. dass ich dachte, okay, noch nicht. Und ja, aber jetzt kommt's wieder so. Das war jetzt quasi nur so ein bisschen verschoben und jetzt durch den Blog und alles andere. Ja.
Das ist eigentlich nicht unser Thema hier, aber ich finde das interessant, weil ich habe in den letzten Wochen lustigerweise in mehreren Gesprächen von Leuten gehört, die in der Berufsberatung total demotiviert worden sind und die eigentlich dort gesagt bekommen haben, das, was du willst, das, was dich antreibt, lass das mal sein, mach was Blödes. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal, aber das machen wir andermal, darüber sprechen, was macht die Berufsberatung in Deutschland eigentlich und warum hilft sie Menschen nicht bei dem, was sie wollen, sondern versucht das zu verhindern. Das ist ein ganz komischer Modus.
Und vor allen Dingen auch Schülern und Schülerinnen. Also wie alt war ich da?
16,
14, 15, 16 oder so. Und dann, ich bin Journalistin. Und die hat mich nur einmal angeguckt und meinte, du bist keine Journalistin, du bist zu schüchtern oder irgendwie sowas hat sie gesagt.
Wahnsinn.
Ja.
Was hast du dann studiert?
Ich habe studiert Medienmanagement. Also der Medienbereich ist schon auch geblieben, aber ich wollte es dann mit so einer unternehmerischen Brise noch anhauchen, habe dann Medienmanagement studiert im Bachelor und dann International Management, so ein BWL-Kram dann im Master gemacht.
Wenn du jetzt darauf zurückguckst, also von quasi der Musical-Zeit, dem Bürojob, das Studium, WG-Suche, und Madam Moneypenny, was wären so die Wegmarken, wo du sagen würdest, wenn das nicht passiert wäre, wäre alles, was danach war, nicht passiert? Was waren so die großen Kreuzungen, bei denen du glücklicherweise die richtige Abfahrt genommen hast?
Ich glaube, also ich sag mal so eine verschwimmende Geschichte, also meine Erziehung ist auf jeden Fall, also spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich wurde sehr, sehr selbstbewusst erzogen, wovon ich glaube ich heute auch sehr, sehr stark zehre. Und so Weggabelung, würde ich sagen, klar an dieser einen Uni angenommen zu werden, Medienmanagement.
Wo war das denn? War das was Spezielles?
Ja, das war so eine private Geschichte.
Du sagst es so, als wäre es ein Problem. Aber
nee, ja, aber es gibt ja so Vorurteile. Leute kaufen sich dann irgendwie so ihr Studium oder so ein. Aber es war tatsächlich so für mich, also es war einfach der perfekte Fit. So. Und dann, genau, hat es mich nach Hamburg verschlagen für ein Praktikum bei Google. Und das war halt auch so, wo ich dachte, okay, krass, ja, cool. Und Hamburg, neue Stadt und so. Und da bin ich auf der Reeperbahn meinem ehemaligen Studienkollegen über den Weg gelaufen. Und also wir wussten beide voneinander nicht, dass wir in Hamburg waren. Und mit dem habe ich zusammen dann WG-Suche gegründet.
Das ist ein sehr schöner Gründungsmythos.
Ja, oder?
Ja, Begegnung auf der Reeperbahn.
Ja. Ach du hier, ja, ja, du auch, ja, lass mal irgendwie treffen, ja, lass mal was machen. So. Und dann habe ich mit dem halt gegründet, genau. Und was aber auch noch sehr entscheidend war, mittlerweile, dass ich bei Google keinen Anschlussjob bekommen habe. Also ich war da als Praktikantin und auch Werkstudentin und so, wurde aber quasi nicht weitergenommen, um da halt zu arbeiten, was...
Das hättest du gerne gewollt.
Das hätte ich gerne gewollt, ja. An der Stelle. Hat aber nicht geklappt. Und das war damals natürlich schon so, boah, scheiße, irgendwie so, wie doof muss man sein, das zu vermasseln, so gefühlt.
Hattest du das Gefühl, es lag an dir?
Ja, schon. Ich hatte schon das Gefühl, es liegt, also weil ich eh immer den Grund bei mir suche. Also,
Also es ist jetzt nicht objektiv nachvollziehbar. Andere würden wahrscheinlich sagen, ja, war halt einfach normales Pech, das man auch mal haben kann.
Ja, wahrscheinlich eine Mischung, genau. Aber ich suche dann lieber eigentlich so den Ausschlag bei mir, weil dann kann ich noch was dran verbessern, als das aus Glück oder Pech.
Das ist ein interessanter Punkt, weil normalerweise denkt man ja, wenn man einen Fehler bei sich sucht, dass es so eine Art charakterliches Defizit ist und dass man sich selbst zu negativ sieht. Aber es hat ja auch was von Selbstermächtigung zu sagen, sowas, wenn ich mich selber hart scanne und gucke, was habe ich ja nicht falsch gemacht, dann habe ich auch das Potenzial, daraus was zu lernen und es besser zu machen.
Ja, genau das. Also die Schuld bei sich selber zu suchen.
Was machst du seitdem besser?
Du meinst jetzt im Vergleich zu dem Google-Ding?
Genau,
oder?
Was hast du konkret aus dieser Situation mitgenommen?
Ich war schlecht vorbereitet. Ich dachte, ja, das wird sowieso schon. Ich bin ja schon hier so. Ja, die lassen mich jetzt einfach so durch. Also ich habe es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Das war, glaube ich, so der Haupt. Und dann in einem anderen Gespräch war ich wiederum zu nervös. Also irgendwie hat das alles nicht so... Also eine Mischung vielleicht aus zu leichtfertig, zu schon sicher, dass das irgendwie hinhaut. Und dann trotzdem irgendwie Nervosität.
Würdest du sagen, du hast heute deine Berufung gefunden?
Ja, würde ich schon sagen. Also quasi darin, jetzt speziell Frauen ist ja mein Thema, auf eine gewisse Art und Weise zu ermächtigen, in so eine Selbstbestimmtheit zu kommen, in eine Unabhängigkeit zu kommen. Klar, das ist jetzt bei mir das Thema Finanzen, könnte aber wahrscheinlich auch ein anderes sein. Und da quasi so voranzugehen, das ist, ja, ist glaube ich schon so mein Ding.
Ist das eine biografische Erfahrung von dir, dass man quasi als Frau strukturell so ein bisschen von dem Thema Geld und kluge Finanzplanung weggehalten wird, weil das sowas für Alpha-Jungs ist?
Also von mir persönlich, kenne ich so eigentlich weniger. Also wie gesagt, ich hatte schon immer eigentlich ein ganz gutes Verhältnis so zu Geld. Klar, bei meinen Eltern war es schon so, dass Papa meistens bezahlt hat und so. Also da habe ich das schon so ein bisschen mitbekommen, hat mich aber anscheinend ja nicht sonderlich tangiert. Aber seitdem ich jetzt dieses Projekt mache, sehe ich halt, in was für einer krassen Bubble ich da halt auch die ganze Zeit war und vielleicht auch noch immer noch so ein bisschen bin, dass halt ja viele Frauen sich mit dem Thema eben gar nicht beschäftigen. Ist halt Männersache, Geld ist schmutzig, so viel Geld bin ich gar nicht wert. So diese ganzen doch schon wahrscheinlich eher weiblichen Glaubenssätze, die da hochpoppen.
Kannst du sagen, warum das deine Berufung ist? Also was macht das für dich so, also was gibt dir das Gefühl, angekommen zu sein, wenn du darüber nachdenkst, Frauen selbstbewusster zu machen letztlich?
Also ich glaube, erstens ist, also fühle ich mich wohl in meiner Kompetenz, dass ich sagen kann, okay, da habe ich auch was zu bieten. Also Mehrwert hoch 2000 ist ja mein Credo. Also immer, immer den maximalen Mehrwert zu liefern. Und das habe ich das Gefühl, dass ich das in dem Bereich auch kann. Und dieses... Ja, ist wahrscheinlich eher ein emotionales Thema, aber dieses Gefühl einfach zu wissen, okay, da habe ich jetzt jemandem geholfen oder hat sich jetzt so schmierig an das Leben verändert. Aber manche schreiben mir das dann, ne? Die sagen, okay, krass, vorher war meine Situation die und die, seitdem ich dich kenne, deinen Content konsumiere, vielleicht auch dein Buch gelesen habe, ist bei mir halt alles anders. Und ich glaube schon, dass gerade Finanzen da so ein erster oder einer der größten Lebensbereiche ist, der halt auch auf andere Lebensbereiche wieder überschwappt. Weil viele Frauen sich denken, boah, Finanzen ist so ein großes Thema, das kriege ich ja nie hin. Und dann kriegen die das hin und denken sich, krass, ich bin Superwoman, also da kriege ich jetzt Karriere und Partnerschaft und so halt auch noch auf die Kette. Und das gibt mir halt einfach ein unheimlich richtig, also tiefgründig gutes Gefühl. So. Ja.
Ist es letztlich das, was du bei der Arbeit suchst, das Gefühl, so wirklich was verändern zu können, anderen helfen zu können und das quasi mit den Talenten, die du hast?
Ja, total. Also was verändern zu können, genau. Also ich verändere ich was, indem ich Menschen helfe, zum Beispiel. Könnte vielleicht auch auf andere Art und Weise sein. aber ja, irgend so eine Delle zu hinterlassen. Weißt du? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, bei einer Versicherung Akten von links nach rechts. Aber das ist ja auch, da kommt auch mal drauf an, was macht einen glücklich. Und bei mir ist es halt irgendwie das. Und bei anderen ist es ein 9-to-5-Job und ja, keine großen Höhen und Tiefen so. Und ich brauche irgendwie genau das Gegenteil.
Was ist für dich ein guter Arbeitstag, wenn du nicht zu viel zu tun hast, wenn du keine Langeweile hast, wenn der schnell vergeht oder wenn du das Gefühl hast, du lernst gerade selber was? Was ist das Wichtigste für dich?
Ich glaube, das Wichtigste für mich ist so dieses Gefühl, was geschafft zu haben, aber auch große Sachen geschafft. Also ich bin nicht zufrieden, wenn ich den ganzen Tag E-Mails beantwortet habe. Das macht mich fertig, weil ich das Gefühl habe, okay, also ist immer so, macht es das Boot schneller? Ist so ein bisschen, habe ich heute was gemacht, was mein Boot schneller macht, ja oder nein? Und ja, was zu lernen auf jeden Fall auch, aber das ist mittlerweile so eine Lernwelle, die jeden Tag auf mich rüberschwappt. Schnell vorbeigehen muss er. Nee, ich muss das Gefühl haben, produktiv gewesen zu sein und halt große Schritte gemacht zu haben, also so ein paar große Dominos umzuschubsen.
Wenn man dir eine E-Mail schreibt, kommt eine automatische Antwort, die sagt, man muss bis zu 10 Tagen Geduld haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil du pro Tag nur 10 Minuten E-Mails beantwortest. Was hat es damit ungefähr auf sich?
Damit hat es auf sich, meine Zeit zu schützen. Also Zeit ist für mich das allerhöchste Gut. Und man kann den ganzen Tag E-Mails beantworten, aber dann hat man auch den ganzen Tag E-Mails beantwortet. Ich kriege auch genug, als könnte ich das den ganzen Tag machen. Aber ich arbeite sehr stark nach Zielen und Fokus. Und wenn ich quasi ein Ziel habe und mir einen krassen Fokus gesetzt habe, dann gibt es eigentlich auch nichts anderes mehr. Und dann kann es wirklich mal sein, dass ich 10 Tage nicht auf E-Mails antworte, weil das dann gerade einfach nicht die gleiche Wichtigkeit und Dringlichkeit hat, wie mein eigentlicher Fokus.
Also so eine Art Sprint-Mentalität, was man von so agilen Arbeitsmethoden kennt, zu sagen, jetzt ist nur das und alles andere nicht, das muss jetzt bitte warten. Weil wenn ich quasi alle Bedürfnisse, die von außen kommen, wenn ich denen nachgebe, dann kann ich das Ziel gleichzeitig nicht erreichen.
Genau, genau. Und das schöne Wort, was du gerade benutzt hast, ist gleichzeitig. Und gleichzeitig gibt's bei mir eigentlich nicht so richtig. Also es gibt halt eine Sache und die mache ich dann. Und wenn die vorbei ist, dann mache ich eine andere. Und da gibt es auch Phasen, gerade in der Content-Kreation, da sieht meine Wohnung aus wie Sau. Weil das dann auch nicht Fokus ist, ja. Dann ist halt Fokus dieses eine Projekt. Und wie die Wohnung aussieht, da kümmere ich mich dann in 2 Wochen dann drum. Und E-Mails sind natürlich genau auch so ein Störfaktor. Also ich habe da eher so die Haltung, also ich entscheide, wann ich eine E-Mail beantworte. Und oft ist es ja so, die Leute schicken eine E-Mail raus und denken dann so, ja, meine Agenda ist deine Agenda und jetzt antworte mir doch mal innerhalb von 24 Stunden. Und deswegen kommt direkt diese Out-Reply so, hey, kann sein, dass ich dir nicht direkt antworte. Bitte schick deine E-Mail auch nicht nochmal.
Also quasi Erwartungsmanagement auch zu sagen, ja. du levelst die Erwartung maximal runter, zu sagen, es kann sein, dass ich nicht antworte.
Genau.
Und wenn du es dann doch machst, dann ist die Freude groß. Aber wenn du nicht machst, ist auch niemand sauer.
Genau, ja.
Du bist ja quasi Einzelunternehmerin und Chefin deines eigenen Ein-Mann-Konzerns. Wie machst du denn Urlaub? Klappt es dann auch nach so einer konsequenten Methode zu sagen, die nächsten 2 Wochen bin ich einfach für nichts zu erreichen? Tschüss.
Habe ich dieses Jahr zum ersten Mal einigermaßen geschafft.
Wo warst du?
Ich war auf Menorca.
Und wie hast du das gemacht?
Und ich habe ein E-Mail-Out-Reply gesetzt. Ja. Wie, so in der Art, ich mache den Laden 2 Wochen dicht, so ungefähr. Das war halt eine Methodik. Und also Sachen auszulagern, natürlich auch. Und ja, da habe ich glaube, es waren 10 Tage oder so, Handy auf Flugmodus. Ich muss sagen, ich habe natürlich zwischendurch mal reingeguckt, ob die Welt zusammenbricht, aber die Welt bricht. Also die Welt, es läuft dann einfach alles weiter. es ist schon okay. Und ja, da hat sich dann natürlich einiges aufgestaut, aber whatever, ist dann halt der Preis so. Aber ja, das war zum ersten Mal, ich war viel im Urlaub dieses Jahr. Aber der erste war nicht so richtig urlaubmäßig. Aber jetzt so der letzte, so im September war das, glaube ich, der war schon ganz gut abgeschaltet.
Welches war der schlimmere Tag, der letzte Tag vor dem Urlaub, weil alles noch weg musste, oder der erste Tag nach dem Urlaub, weil so die Welle dann komplett über dich rüber ist?
Für mich ist es eigentlich eher vorm Urlaub, weil ich mir dann denke, also so vorzuarbeiten ist dann natürlich auch. Also der Content muss ja trotzdem halt irgendwie raus und Newsletter und so weiter. Also das halt vorzuarbeiten und so ein bisschen dieses, ja, was ist, wenn irgendwas, aber aus dieser, was ist, wenn irgendwas passiert, denke, bin ich eigentlich mittlerweile schon raus, weil das passiert halt de facto nichts. So. Und selbst wenn. Und danach, ja, meine Güte, dann arbeite ich halt die E-Mails ab oder halt auch nicht so.
Bist du dir selbst ein guter Chef?
Bin ich mir selbst ein guter Chef? Da müsste man erstmal Chef definieren. ich glaube, was ich schon ganz gut hinbekomme, ist einfach mich selbst zu motivieren. Das ist, glaube ich, das. Also ja, ich brauche halt keinen, der mir sagt, ja, jetzt musst du mal reinhauen oder so, sondern das ist, also.
Kannst du dich auch gut stoppen? Sagen so, jetzt ist Feierabend, das war's, loslassen.
Lerne ich. Ist auf jeden Fall ein Bestreben, da noch härter auch einen Cut zu machen. Eine Maßnahme ist zum Beispiel gerade, mir vielleicht ein zweites Handy anzuschaffen und eins nur Arbeit und eins nur irgendwie so privat. Obwohl ich es auch ganz gut hinbekomme, mal auch komplett ohne Handy oder so aus dem Haus zu gehen. Mal zum Essen, wenn ich zum Essen verabredet bin oder so, ist das Handy meistens zu Hause. Abschalten, ja, mal mehr, mal weniger. Ist auch wieder, wenn ich in so einer Fokussituation bin und sage, okay, das muss jetzt fertig werden, dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht so gut abzuschalten.
Wenn du zurückguckst auf quasi deinen Werdegang und das, was du beruflich machst, was waren so die zentralen Dinge, die dich letztlich wie so magnetisch angezogen haben? Ist das Bedürfnis nach Sicherheit, hat das eine Rolle gespielt? Mhm. War Geld wichtig? Welche Rolle spielt Anerkennung? Welche Rolle spielen auch so Zufälle, also sozusagen? Ohne die Reeperbahn hätte es mein erstes Startup nicht gegeben.
Ja, also an Zufall oder Schicksal glaube ich total. Klar, da hat es, also eigentlich ist es ja alles. Also für mich ist halt, also die, man kennt ja die alternativen Realitäten nicht so, ne? Und da gibt es, glaube ich, einfach Unmengen von, warum man jetzt genau diese Entscheidung getroffen oder genau den Weg gegangen ist. Das finde ich schon super spannend, halt so darüber nachzudenken. Ansonsten war, glaube ich, auch entscheidend, ich würde gar nicht, also Sicherheit glaube ich eigentlich nicht so. Also ich war schon immer relativ städteunabhängig oder so. Ja, dann gehst du halt nach Hamburg, ja, dann gehst du nach Berlin. Also das war jetzt nie so, dass ich dachte, ja, dann verliere ich irgendwie meinen Freundeskreis. Also das war eigentlich, ich glaube, Unabhängigkeit ist tatsächlich so, das ist so ein Thema auch. Also neue Sachen entdecken, vielleicht auch so ans Limit zu gehen. Also Limit ist auf jeden Fall auch ein Thema bei mir. Das Limit weiter wegzuschieben, quasi.
Also eine Art sportlicher Ehrgeiz zu gucken, was kann ich ja nicht alles? Wie stark kann ich werden?
Ja, genau. Was kann ich? Also dieses auch so ein bisschen, ja, Wachstum. Ich glaube, es ist Wachstum. Ich glaube, Wachstum ist, trifft es ganz gut.
Arbeitest du letztlich für Geld?
Nee, ich arbeite für Zeit. Ich arbeite, also Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Also jetzt irgendwie einen Kontostand von keine Ahnung was zu haben, das bringt mir herzlich wenig, so an sich. Aber mit Geld kann man sich halt Zeit einkaufen. Und das ist so eigentlich mein längerfristiges Ziel.
Das heißt, also, du möchtest gerne zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Arbeiten komplett durch sein und dann sagen sowas, Rente mit 50 und jetzt geht's auf durch die Welt.
Also ich glaube, also diese Möglichkeit zu haben, ja, aber ich werde es natürlich nicht machen. Also ich würde jetzt nicht mit, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, in ein paar Jahren quasi reinzuhauen und zu sagen, okay, ich befinde mich in der Hängematte und nichts zu tun. So.
Findest du grundsätzlich die Aussicht auf Rente oder Pension oder sowas, findest du das verlockend oder eher irritierend, der Gedanke, nicht mehr zu arbeiten, sich auch nicht mehr über Leistung definiert zu werden?
Also für mich, ich kann mir das eigentlich gerade gar nicht vorstellen, großartig in Rente zu gehen. Also jetzt so in der Situation, in der ich halt gerade bin. Ich meine, klar, ist ja, wäre dann quasi noch.
Ist vielleicht noch ein paar Tage hin.
So. Ja. Also wenn man in der normalen, also in der Norm quasi spricht von 67, was ja auch überhaupt nicht so eintreffen wird. Aber ich glaube, es geht da eher um die Freiheit, die Möglichkeit zu haben und auch um die Freiheit, vor allem auch Nein sagen zu können. Das ist auch ein großes Bestreben von mir, nicht alles machen zu müssen. Also auch gerade im Zusammenarbeit mit Kunden oder zu sagen, nee, das jetzt keine Lust, muss ich nicht. Also muss ich nicht. Ich kann mich entscheiden, muss ich, also möchte ich das machen für Geld oder eben auch nicht. Und klar, je mehr Geld man dann oder je mehr Möglichkeiten man da halt hat, desto freier ist man dann auch, die Dinge zu tun, die einem Spaß machen oder die man tun möchte, wann man sie tun möchte. Ich glaube, darum geht's viel.
Ab welchem Punkt würdest du anfangen, quasi nur noch für Geld zu arbeiten? Angenommen, jetzt kommt vielleicht ein großer Verlag an und sagt sowas, wir haben gesehen, was sie da machen, das sieht alles fantastisch aus, sie sind offensichtlich sehr, sehr gut. Wir zahlen ihnen 7.000 Euro brutto im Monat dafür, dass sie alles andere stehen und liegen lassen und ihr Talent in unsere Dienste stellen und du guckst sie jetzt an und sagst, das ist super ätzend. Aber ab welchem Betrag wirst du nervös und denkst, ja, 7.000?
Nee.
10?
10.000 Euro im Monat für irgendeinen Verlag was runterzuschrauben? Nee, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde da 15? Eingehen. Das ist auch noch zu wenig. Also da müsste, glaube ich, schon, also.
Also was ich ja letztlich frage, ist, was ist der Preis deiner Freiheit?
Ja, ja, deswegen.
An welchem Betrag hörst du auf?
Da können wir, glaube ich, noch sehr, sehr hoch gehen.
Also letztlich geht es halt eben nicht um Geld. Also es geht dann darum, dein Ding zu machen und zu gucken, wie du mit dem Ding dann Geld machst. Aber es geht nicht um das Geld machen im ersten Punkt.
Genau, ja, genau. Also ich glaube wirklich ganz stark daran, wenn man was gefunden hat, wo natürlich, also wo man die Leidenschaft dafür hat, wo es die Nachfrage gibt, wo der Markt da ist, wo man auch gut drin ist. Und aber immer mit diesem Fokus, den Mehrwert zu liefern, dann kommt die Kohle. Also ich habe mal da Moneypenny jetzt nicht gestartet, um zu sagen, ja, ich will jetzt hier irgendwie einen Blog machen, um damit Geld zu verdienen. Also da
aber du verdienst auch damit Geld.
Ja, ich verdiene damit Geld. Also aber weil es halt
genau
gekommen
weil
du, ist.
Weil die Bücher funktionieren.
Genau, weil die Bücher
was sind
funktionieren.
Die, ja. Was für eine Kalkulation steckt denn darin, dahinter?
Eine Kalkulation steckt eigentlich gar nicht dahinter.
Aber hast du so eine Art Idee zu sagen, sowas, welche Dinge gibt's kostenlos? Was mache ich wie?
Ach so, ja.
Weil du quasi auch irgendwie einpreisen musst. Also wenn du könntest es wahrscheinlich ja Vollzeit machen, aber eine Facebook-Community wirft kein Geld ab, ein Blog wirft im ersten Schritt kein Geld ab, aber genau. Irgendwo muss das Geld
ja
herkommen.
Ja, genau. Also da ist eigentlich meine Philosophie, die sich jetzt so im Lauf, also am Anfang war ja alles kostenlos, ne? Und irgendwann hatte ich dann gedacht, okay, dann haben Leute halt nach einem Buch gefragt. Ich dachte, okay, gut, kannst du mal, schreibst du noch ein Buch.
Aber mit Büchern wird man auch selten reich. Ja, das ist ja nicht das.
Ja, genau. Also ich habe das E-Book, das ist in Barlichstadt Bochum, das E-Book. Da gehen tatsächlich alle Einnahmen an mich, weil da kein Verlag irgendwie dahinter ist. Dann das Taschenbuch, an dem verdiene ich so gut wie nichts. Seminare habe ich jetzt dieses Jahr gemacht. Und genau, dann gibt es noch einen Online-Videokurs. Also alles halt ja auf Wissens-Info-Basis, Content-Basis. Aber auch im Verhältnis zu, ich sag mal, Paid Content und Free Content, extremes Ungleichgewicht. Also ich würde sagen, also vielleicht ist mein Paid Content so 5%, 10% des gesamten Contents, den ich halt so mache. Und das andere, also die Facebook-Gruppe und so weiter, also da poste ich auch gar nicht meine Sachen. Also ich würde mal sagen, von den 20.000 Leuten wissen wahrscheinlich mindestens die Hälfte gar nicht, dass ich ein Buch habe. So, also die sind da einfach drin, die freuen sich, dass sie da sein dürfen. Zwischendurch kommentiere ich mal was, gebe ein paar Impulse rein und ansonsten sollen die sich halt untereinander austauschen. Und oben drüber steht halt immer da Moneypenny. Und wenn sie sich irgendwann überlegen, ja stimmt, jetzt will ich doch mal tiefer ins Thema einsteigen, freue ich mich natürlich, wenn sie dann sich denken, da gab es doch mal da Moneypenny, gucke ich mal danach. So.
Stresst sich der Gedanke, dass es alles an dir hängt? Also die Frage, die dahinter steckt, ist letztlich, ist es ein schönes Gefühl, unersetzlich zu sein, oder ist es eigentlich eher ein bedrückendes Gefühl?
Beides tatsächlich. Und da gab es auch eine Phase vor, ich glaube Anfang des Jahres oder so, wo ich tatsächlich ein bisschen auch vor der Definition stand. Was, also bin ich das jetzt? Oder ist, also was ist, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe? So? Oder was? Wie stark möchte ich Madame Moneypenny sein? Bin ich Madame Moneypenny? Was ist das eigentlich? Mittlerweile bin ich da, glaube ich, ganz gut reingewachsen. Also ich fühle mich schon wohl damit, dass das mit mir assoziiert wird, weil ich aber auch denke, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, in diesem Bereich eine gewisse Identifikationsfigur zu haben. Dass es halt nicht die Sparkasse ist. Oder irgendwelche Finanzberater oder ja, halt so schmierige, komische Leute, sondern jemand auf Augenhöhe. So. Und ich glaube, da habe ich aktuell zumindest ganz gut die Waage gefunden, zwischen auch Sachen privat zu halten und aber trotzdem auch mich darzustellen, zu sagen, hey, ich mache das so, überleg dir doch mal, ob das für dich irgendwie auch passen würde und halt so eine Identifikationsfigur zu sein.
Ist es so, dass du manchmal merkst, das löst sich auch von dir weg, dass das so eine Art öffentliche Persona ist, die du gar nicht bist, sondern die wie so eine Art Handpuppe funktioniert?
Das tatsächlich gar nicht. Nee, also das bin halt echt ich. Also ich fluche, ich fluche meine Videos genauso häufig, wie ich zu Hause fluche. Ich habe die gleichen Klamotten an, ich habe die gleiche strubbelige Frisur, das ist mir alles irgendwie ziemlich egal. Ich glaube, ich könnte mich da auch gar nicht so verstellen. Das würden die Leute wahrscheinlich auch merken. Also das, also wie man mich auf Instagram sieht und in Facebook sieht oder wie ich auch auf E-Mails reagiere, da merkt man auch teilweise meine Stimmung, ob ich Bock habe oder nicht oder ob ich dich doof finde oder nicht. Und das bin auf jeden Fall, das ist zu 100% Natascha aktuell, ja.
Wie viel Prozent deines Lebens ist Madame Moneypenny? Ist es die Hälfte? Ist es 80-90%? Du hast vorhin erwähnt, dass du bei WG-Suche auch noch mit dabei bist.
Mhm, genau.
Wie teilt sich das ungefähr auf?
Also ich sag mal, WG-Suche ist so ein bisschen geregelter, da habe ich ein Office und so, bei der Moneypenny mache ich halt alles zu Hause oder halt im Coworking-Space. Ja, ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt mal so WG-Suche, Privatleben bei der Moneypenny, ist das wahrscheinlich recht ausgeglichen.
Also Drittel.
Ja, vielleicht, ja.
Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Also man stellt sich ja vor, dass du quasi mit deinem Laptop im Bett sitzt und eine große Schale Milchkaffee trinkst und erstmal bis um 11.30 Uhr
E-Mails beantwortest.
Genau, von dort aus so Dinge machst und es ist relativ gemütlich, dass du dein eigener Chef bist und gar nichts musst.
Ah, okay, ja, denkt man das so?
Ich stelle mir das immer so vor, wenn man nirgends hin muss. Ich würde es so machen, glaube ich.
Du würdest so machen, ja. Okay. Bei mir ist tatsächlich so, der Wecker klingelt irgendwann zwischen 6 und 7 oder so, je nachdem, wie müde ich bin, je nachdem, ob ich den Abend vorher Sport gemacht habe oder nicht. Und dann, ja, aber dann geht's tatsächlich recht schnell an den Laptop, muss ich schon sagen. Aufstehen, also eigentlich, ja, ich bin teilweise eher am Laptop, bevor ich irgendwie gefrühstückt habe oder mich also meistens Jogginghose anziehen, Pulli drüber, an Laptop, wenn gerade auch irgendwas ist. Wenn nicht, dann ist irgendwie auch cool, dann gibt's halt erstmal Frühstück. Aber dann schon relativ schnell so in den Arbeitsmodus. Manchmal habe ich dann die ersten irgendwie Calls um 8 oder 8:30. Dann ja, mache ich so 1-2 Stündchen bei der Moneypenny so Sachen. Fahre dann zu WG-Suche ins Office. Da bin ich dann meistens so gegen 9:30, 10 um den Dreh. Mache dann halt da meine Meetings, meine Calls, obwohl das jetzt auch nicht so viele sind. Also ich sag mal, mein so tägliches Doing. Fahre dann nachmittags wieder zurück nach Hause und ja, da geht's dann mit meiner Moneypenny eigentlich weiter. Sport essen. Und dann auch relativ früh ins Bett. Also ich gehe dann schon so 10:30, 11. Es gehen dann auch die Lichter aus.
Das wird sehr diszipliniert.
Es ist auch sehr diszipliniert. Also Selbstdisziplin spielt da, glaube ich, eine sehr große Rolle in dem, also Disziplin und Organisiertheit und seine eigenen Grenzen kennen. Also damit meine ich jetzt eher so, was will ich nicht, was mache ich gerade, was sollte ich nicht machen.
Kannst du gut Nein sagen?
Mittlerweile ja.
Was ist der Trick dabei?
Der Mittelfinger. Der Trick dabei ist, glaube ich, den eigenen. Also ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Also ich meine, wenn man ein Ziel hat, so ich habe jetzt das Ziel, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit so zu bringen und dafür halt irgendwie alles zu geben für quasi diese Frauen. Und dann bekomme ich eine Anfrage von irgendeiner Bank, wollen sie einen Vortrag halten zum Thema ETFs, irgendwie was so. Mhm. Dann sage ich da nein, weil es nicht auf mein Ziel einzahlt, weil da irgendwie 20 Leute sitzen im Banking-Umfeld, dann zahlen, also vielleicht zahlen die mir da 15.000 Euro dafür und ich sage, nee.
Das sind so die Honorare, die da gezahlt werden?
Teilweise ja, ja. Mhm. Und dann sage ich so, nee, nein. Also ich brauche die Kohle nicht und es zielt auch nicht auf meine Mission ein. Und in der Zeit, in der ich irgendwie nach Frankfurt jette, um da irgendwas zu erzählen, vor irgendwelchen Banker-Fuzzis, die halt nicht wissen, dass Frauen auch eine Zielgruppe sind, so, mache ich lieber irgendwie 3 coole Videos und stelle die halt auf meine Facebook-Seite. Weil das zahlt auf meine Mission ein und das andere nicht. Das andere wäre nur für Geld. Da sind wir wieder beim Thema, genau. Das andere wäre halt für Geld, so. Und das habe ich, also am Anfang habe ich das sicherlich auch gemacht, weil ich dachte, oh, geil. Na, also so ein bisschen das Reh zu finanzieren wäre schon gut. Mittlerweile mache ich das aber nicht mehr.
Ist Geld ein Spiegel, in dem man manchmal ungerne guckt?
Ich gucke da sehr gerne rein in den Spiegel.
Ich habe das Gefühl, so die meisten Leute haben so ein bisschen romantisches Bild von sich selber. Und Geld ist wirklich so ein ganz, so ein neonbeleuchteter Spiegel, bei dem man sich selber sieht und auch so quasi sieht, wie stark man dadurch motiviert ist, vielleicht auch erstmal mit seiner eigenen Gier klarkommen muss und merken, so stimmt, ich habe sowas. Und Gelegenheiten sind immer eine Versuchung. Es ist total einfach, quasi über Moral zu reden, wenn man nie die Gelegenheit hat.
Ja.
Und aber wenn dann jemand mal ankommt und sagt, hier sind 15.000 Euro, würden sie sich verkaufen? Und dann Nein zu sagen, das kann beim ersten Mal, glaube ich, keiner.
Das
und das zu merken, was Geld mit einem macht.
Ja, das stimmt. Wann ist man quasi, ja, bei mir läuft es halt immer auf die Zeit hinaus, ne? Also ist meine Zeit mir das wert? Oder halt nicht? Und da muss man natürlich auch sagen, klar, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, nicht so viel Geld verdienen würde, dann ist wahrscheinlich auch nochmal schwieriger, da dann Nein zu sagen, ne? Da wirklich hart zu bleiben und zu sagen, ah, nee, die 15.000 Euro, also ja. Wahrscheinlich muss man sich das auch so ein bisschen erarbeiten, so einen Status, dass man dann auch ruhigen Gewissens sagen kann, also es nützt ja jetzt auch nichts, irgendwelche Prinzipien aufzustellen und dann kann man nicht pennen, weil man sich denkt, boah, das Geld könnte ich schon sehr gut gebrauchen. Ja. Da muss man sich wahrscheinlich erstmal selber in die Situation bringen, dann auch Nein sagen zu können. Aber wenn man auch immer Ja zu allem sagt, kommt man vielleicht auch nicht so richtig in diese Situation. Weil es dann immer Zeit für Geld oder Geld für Zeit ist.
Es ist interessant, dass Zeit und Geld eigentlich oft das Gleiche ist. Das sind nur zwei verschiedene Aggregatzustände.
Ja, also Zeit steht für mich nochmal stark über Geld in der Hierarchie, in meinen Zielen.
Ja, der Unterschied ist, Geld kann man sparen, Zeit nicht.
Ja, und Zeit ist dann, also Geld kommt halt auch wieder und Zeit nicht.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Was ist denn, wenn du auf so dein Berufsleben guckst, was für einen Eindruck hast du? Hast du das Gefühl, so viele der besten Sachen sind vielleicht schon passiert? Oder hast du den Eindruck, so das Beste kommt eigentlich noch?
Ah, das Beste kommt erst noch, glaube ich schon. Also ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt, werde 33 und also ich freue mich voll darauf, wenn ich 40 bin. Das hört sich jetzt doof an, aber das ist also dieser Prozess, älter zu werden, weiser zu werden, mehr zu lernen, das ist für mich halt echt, also ich freue mich total drauf, was da noch so kommt. Ich kann das auch immer gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn Leute oder vielleicht auch speziell Frauen mit dem Alter dann irgendwie so, ich bin total pumped. Ich denke mir, geil, also ist mit 30 schon so geil, wie wird's denn mit 40? Also man entwickelt sich ja immer weiter. Und im besten Fall vielleicht so ein bisschen exponentiell, also dass es nach hinten raus nochmal immer wieder geiler wird.
Weil Erfahrung eine Muskel ist.
Ja, genau, stimmt, ja. Erfahrung ist ein Muskel. Ja. Und wenn man dann genügend Selbstreflexion auch hat, um zu wissen, das funktioniert, das macht mir Spaß, das irgendwie nicht. Also mit, ganz ehrlich, mit Anfang 20 wussten wir doch überhaupt nicht, was wir machen wollen und warum. Und also bei mir fängt das gerade erst an, das zu entdecken mit Anfang 30. Und von daher, also freue ich mich total darauf, was in den nächsten 10, 15 Jahren noch so kommt. Also ich glaube, es wird einfach nur immer besser.
Was für ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war Frisch in die Arbeit. Heute zu Gast war Natascha Wegelin, bekannt durch Madame Moneypenny. Danke, dass du da warst.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch wieder aus dieser Folge einige Erkenntnisse für dich gewinnen. Nicht vergessen, wenn du endlich mit dem Vermögensaufbau wirklich starten möchtest, in die Umsetzung kommen möchtest und dabei auch noch von mir begleitet werden möchtest, melde dich zu meinem 8-wöchigen Mentoring-Programm an. Es startet nur ein einziges Mal in 2019. Geh auf madamemoneypenny.de/mentoring2019 und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.